Der FHM Sportreport.
Moin, Servus und Hallo. Willkommen zu unserer Radiosendung, die ihr natürlich alle schon sehnlichst erwartet habt. Mein Name ist Max Friedrich und ihr könnt euch heute auf inforeiche Beiträge über Darts mit einem prominenten Special Guest, die kommende NBA-Saison und Aktuelles über den glorreichen FC Barcelona freuen. Aber angefangen mit dem Sport, den jeder mag, nur der Körper nicht. Handball. Und wie wir es vom Handball kennen, gibt es viele Tore, schnelle Pässe, enge Spiele und vor allem viele Spiele. Allein 34 pro Saison in der Liga. Dazu kommen noch Pokal, europäische Spiele und viele englische Wochen. Mia Reckendorf hat sich um das Thema gekümmert und dabei einige prominente Leute gefragt. Einer davon ist Lukas Meister vom SC Magdeburg. Und er beschreibt uns nun den Unterschied zwischen normalen und englischen Spielwochen.
Während den englischen Wochen ist es so, dass einige Trainingseinheiten wegfallen. Also ich sage, in einer normalen Trainingswoche mit einem Spiel, da bestreitet man wahrscheinlich etwa 2 bis 3 Athletikeinheiten und 5 Taktik- oder sprich Handball-Halleneinheiten. Während der englischen Woche ist es dann halt vielleicht so, dass man nur 3 Taktikeinheiten hat, wo man sich halt einfach eben gezielt auf die anstehenden Spiele vorbereitet. Und in der Zeit wird dann halt einfach individuelle Regeneration gemacht. Da werden die Gruppen dann auch gerne mal gesplittet.
Neben den wichtigen Siegen und dem Einsammeln von Punkten steht außerdem die Regeneration im Fokus. Denn diese englischen Wochen werden ganz sicher nicht leichter, wenn sich immer mehr Spieler verletzen. Janek Klein, Spieler bei dem Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, litt in der Rückrunde unter einer Knieverletzung. 3 Wochen vor Saisonbeginn ist er aber wieder fit. Und bei der Menge der Spiele schützt er sich und seinen Körper vor allem durch die Regeneration.
Da musst du halt für dich als Spieler herausfinden, wie du am besten regenerieren kannst. Wenn du eine Stunde mehr schläfst oder halt noch mal zu den Physios gehst. Also das musst du halt drauf haben, sage ich mal so, weil du halt jeden dritten Tag dann spielst. Aber du musst halt dann gucken, was für deinen Körper gut ist, dass du halt fit ins nächste Spiel gehen kannst. Also jeder Spieler macht so ein bisschen sein eigenes Ding.
Trotz dieser Bemühungen verletzen sich immer wieder Spieler im Training oder eben im Spiel. Über Kreuzband- und Achillessehnenrisse bis hin zur Zerrung des Muskels oder der Sehnen. Auch Miro Schlurow litt im April unter einer Sehnenverletzung im Oberschenkel, sodass sein Ex-Verein GWD Minden in wichtigen Spielen gegen den Abstieg ohne ihn auskommen musste. Eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Ein Grund für die vielen Verletzungen in den letzten Jahren wird die hohe Belastung in der Liga sein. Der jetzige Gummersbacher wünscht sich mehr Schutz in der Bundesliga.
Ich denke, die Liga muss da auch einfach im Spielplan genug Räume für Regeneration schaffen für Spieler, dass man quasi nicht von Spiel zu Spiel geht innerhalb von wenigen Tagen. Da müsste man vielleicht überlegen, ob man das mit den Turnieren vielleicht mal irgendwie verschiebt.
Mehr Pausen zum Schutz der Spieler als Lösung. Weniger Spieltage, eine Verkleinerung der Liga oder eine veränderte Planung der Großturniere, die jedes Jahr im Januar stattfinden. All das erfordert jedoch Zeit und ein hohes Maß an Kommunikation zwischen den verschiedenen Handballverbänden. Domenico Ebner, Torwart bei der TSV Hannover-Burgdorf, kann sich auch vorstellen, dass die Teams und die Vereine schon früh ihre Hauptakteure vor Verletzungen schützen können.
Ich glaube, dass es sehr, sehr viel eigentlich eher im Verein liegt, dass die Liga da gar nicht so viel machen kann, weil ich glaube, die meiste Verletzungen, die wir im Handball haben, sind ja Bänderverletzungen, heißt Fuß, heißt Bänderrisse unten am Fuß oder im Knie ein Kreuzbandriss, und da ist natürlich jeder Spieler und jeder Verein selbst verantwortlich, da was zu machen, um möglichst wenige Verletzungen zu haben.
Eine Verletzung wie ein Bänderriss oder eben Brüche sind langwierig und vor allem psychisch anstrengend. Das lang ersehnte Comeback sorgt dann für einige lächelnde Gesichter. Die ersten Schritte auf dem Feld sind vielleicht mit einigen ängstlichen Gedanken verbunden. Der ehemalige Mindener Lukas Meister, welcher sich im Dezember 2020 beim Derby gegen den TBV Lemgo einen Abriss der Bizepssehne zuzog, blickt auf diesen Aspekt aber eher gelassen.
Ich denke, wenn man des Öfteren bereits gröbere Verletzungen hatte, dann ist man vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen zurückhaltender und schmeißt sich nicht in jeden Zweikampf rein. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich mir darüber gar keinen Kopf mache. Ich habe Vertrauen in mich, in meinen Körper, in meine behandelnden Ärzte. Klar kann immer was passieren, aber das Risiko, das, was passiert, ist sehr, sehr klein.
Viele Verletzungen sorgen für eine verschobene Darstellung der Teams in der Tabelle. Viele können nicht mit ihrer ersten 7 auflaufen, dafür erhalten dann aber Nachwuchsspieler ihre Chance. Die Mannschaften befinden sich zurzeit auf der Zielgeraden der Vorbereitung und sehen den Start der Liga vor sich. Dieses Jahr hoffen Vereine, Spieler und natürlich auch die Fans auf weniger Verletzungen.
Sick, gut, dass meine schwerste und heftigste Verletzung ein aufgeschürfter Ellenbogen war. Mein Gott, hat das gebrannt. Aber kommen wir nun vom Tor zum Korb. Die kommende NBA-Saison steht an und obwohl sie erst im Oktober startet, werden einem jetzt schon die ersten Favoriten in den Mund gelegt. Justus Telemann war für uns unterwegs und hat sich mit den offenen Fragen und Erwartungen an die Saison beschäftigt. Justus, hörst du mich? Can you hear me now?
Ja, Max, ich höre dich laut und deutlich.
Perfekt. Welche Mannschaften sind denn die Titelanwärter für die neue Saison?
Ja, nach der kurzen Sommerpause geht es jetzt am 18.10. weiter und die Vorfreude könnte bei Fans und Experten gar nicht größer sein. Die letzte Saison brachte ja auch einige Überraschungen mit sich, allen voran die Finals-Teilnahme der Boston Celtics, welche sich ja dann im starken Osten tatsächlich auch durchsetzen konnten. Aber auch der Titelgewinn der Golden State Warriors war für viele vor der Saison wirklich undenkbar. In der Saison sieht es jetzt ähnlich aus. Boston und Golden State sind die Favoriten für den Titelgewinn. Und um diese Fragen nach den Titelanwärtern zu beantworten, habe ich mich einmal mit Christian Holz zusammengesetzt.
Fangen wir im Westen mit den NBA-Champs an. Den Warriors, die werden sich oder haben sich in dieser Offseason eher verbessert als verschlechtert, muss man sagen. Was natürlich für die Liga sehr, sehr interessant wird, denn Wiseman wird zurückkommen. Kevon Looney hat unterschrieben eine Extensions. Wiggins und Poole sind nach Planung des Front Office auch für Extensions im Auge. Den einzigen, den sie abgeben mussten bisher, ist Otto Porter Jr. und dafür haben sie DiVincenzo nachbekommen. Das heißt, das Team, das den Ring geholt hat, steht sehr, sehr stark für nächstes Jahr.
Aber nicht nur Golden State, auch die Boston Celtics haben sich in dieser Offseason sehr, sehr gut verstärkt. Mit Malcolm Brogdon wurde ein Point Guard von den Indiana Pacers geholt per Trade, der Marcus Smart dann zukünftig von den Ballhändleraufgaben ein bisschen entlasten soll. Auch Danilo Gallinari, der per Free Agency aus Atlanta von den Hawks gekommen ist, ist ein guter Shooter, ein guter Schütze von draußen und wird das Team auf jeden Fall verstärken. Abgegeben wurde dagegen nur ein Rotationsspieler mit Daniel Theis, ansonsten keine wichtige Persönlichkeit, die Boston da fehlt. Von daher geht Boston auch mit dem gleichen Team nächste Saison wieder auf Titeljagd.
Neben der Larry O'Brien Trophy gibt es auch die Most Valuable Player Trophy. Wer ist denn der heißeste Kandidat auf die begehrtesten individuellen Trophäen diese Saison?
Ja, die Frage nach dem MVP lässt sich diese Saison quasi genauso wie letzte Saison beantworten. Mit Nikola Jokic, der die letzten zwei Titel gewinnen konnte, Giannis Antetokounmpo, der davor die zwei Titel gewinnen konnte, und Joel Embiid stehen die drei Vorjahresfinalisten wieder in den Startlöchern, um diesen begehrten Titel auch zu gewinnen. Das Interessante daran ist, dass alles drei Nicht-Amerikaner sind. Das ist insofern interessant, weil Dirk Nowitzki 2007 als Erstzweiter Nicht-Amerikaner und erster Europäer überhaupt diesen MVP-Titel und die begehrteste individuelle Trophäe in der NBA gewinnen konnte. Danach haben es eben viele gleichgetan mit Giannis, mit Nikola Jokic, aber da es erst 2007 passiert ist, ist es natürlich sehr interessant, dass die drei Finalisten im letzten Jahr alles Nicht-Amerikaner waren. Aber auch Amerikaner machen sich natürlich auf, um diese MVP-Trophäe zu gewinnen. Allen voran Kevin Durant und LeBron James, die natürlich schon einige dieser Trophäen bei sich im Schrank haben, im Trophäenschrank haben. Meiner Meinung nach wird es aber Giannis Antetokounmpo werden. Der Grieche wird in einem knappen Rennen dann am Ende die Nase vorn haben, weil meiner Meinung nach die Defense und Offense, das Gesamtpaket des Giannis Antetokounmpo doch das eines jeden anderen NBA-Spielers überragt.
Über Basketball kam vor kurzem auch ein Film heraus. Hustle mit Adam Sandler. Und nein, Kevin James spielt nicht mit. Aber apropos Film, im Fernsehen gibt es die wie Sand am Meer. Und auch die eine oder andere Spielshow. Und gerade so kommt es mir beim FC Barcelona vor. Frei nach dem Motto, Glückwunsch, wir schmeißen mit unserem Geld herum und tun so, als wären es Gewinne. Florian Plettenberg, Transferexperte bei Sky, wünscht dem Verein für die Zukunft den größten Misserfolg. Wir haben Fußballfans dazu befragt, wie sie die Einkaufspolitik der Katalanen so sehen.
Also ich finde die Einkaufspolitik von Barcelona sehr fragwürdig. Ich kann einfach nicht verstehen, wie die 150 Millionen für neue Spieler ausgeben, aber De Jong zum Beispiel noch Gehaltsschulden hat. Genauso wie die Tatsache, dass die Registrierung der Spieler richtig lange gedauert hat und auch total unsicher war. Also es ist echt kein Wunder, dass die bei dem Geld, was sie ausgegeben haben, jetzt noch Spieler loswerden wollen.
Früher war Barcelona ein Club, den jeder mochte. Spieler wie Messi, Xavi, Iniesta, Puyol kamen aus der eigenen Jugend und die konnte man einfach nur mögen. Doch scheinbar hat man aus den Fehlern der nahen Vergangenheit nicht gelernt zu haben, hat viel zu viel Geld für viel zu schlechte Spiele ausgegeben und es hat sich einfach nicht gelohnt. Und außerdem geht man auch mit den eigenen Spielern, wie zum Beispiel De Jong oder Depay, viel zu schlecht um.
Wie kann man als Verein von Barcelona so viel Geld ausgeben, wenn man schon so hoch verschuldet ist? Im Milliardenbereich, ich glaube sogar 1,3 Milliarden. Man kauft auch noch zusätzlich Lewandowski, Rafinha, Christensen und dafür gibt man 156 Millionen Euro aus. Wie kann das funktionieren?
Ich finde, Barcelona handelt und wirtschaftet völlig realitätsfremd. Mit 1,3 Milliarden Euro Schulden darf man diesen Sommer nicht 153 Millionen Euro in neue Spieler investieren. Auch wenn ein Weltfußballer dabei war, der Erfolg ist nicht garantiert. Auf der anderen Seite kann ich die Spieler aber auch nicht verstehen. Zu so einem Club zu wechseln, der so verschuldet ist und so in der Krise steckt, wird kein Erfolg zu feiern sein. Zudem denke ich, das Projekt Barcelona ist zum Scheitern verurteilt.
Von den Spitzensportlern beim Fußball geht es im nächsten Beitrag um die Spitzenpfeile beim Dart. Nicht nur spitze Pfeile, sondern auch volle Hallen und ein stimmungsvolles Publikum mit oftmals sehr, sehr lustiger Verkleidung kriegen wir im Dezember auch wieder zu spüren bei der Darts-WM im Ellipelli. Ein Teilnehmer und die deutsche Hoffnung auf ein erfolgreiches Turnier ist The Wall Martin Schindler. Hannes Göbel und Jannis Bartling haben ihn und einen Nachwuchsspieler über ihre Favoriten auf den WM-Titel befragt.
Bereits zum dritten Mal reckte der Niederländer Michael van Gerwen die begehrte Trophäe des World Matchplay of Darts in die begeisterten Zuschauermassen. Nach der Weltmeisterschaft, die jährlich im Dezember stattfindet, ist das in Blackpool ausgetragene Turnier das prestigeträchtigste Turnier der Tour. Martin Schindler war neben Gabriel Clemens einer von zwei Deutschen, die am Turnier der 32 besten Dartspieler der Welt teilnahmen. Der 26-jährige Schindler unterlag zwar bereits in der ersten Runde gegen die Nummer 1 der Weltrangliste Gervin Price mit 10-8 Legs, zeigte sich nach dem Turnier aber durchaus zufrieden mit seiner Leistung.
Naja, ich bin ehrlich, dadurch, dass ich das erste Mal bei Matchplay war, bin ich schon alles in allem zufrieden. Obwohl ich natürlich einfach ehrlicherweise sagen muss, ich wollte gewinnen gegen Price. Ich habe mich auch danach gefühlt, dass ich gegen ihn gewinnen kann. Muss aber sagen, dass aufgrund der Gegebenheiten es denn halt so war, dass ich natürlich sehr nervös war und aufgeregt war und dementsprechend war Gervin Price an dem Tag vielleicht noch eine Nummer zu stark. Aber ich habe ihn auch immerhin dazu gebracht, gerade hinten raus wirklich fantastische Darts zu spielen. Insofern sehe ich das sehr positiv alles. Ist ein guter Fortschritt insgesamt natürlich auch.
Zwar stehen bis zum Start der Weltmeisterschaft im Londoner Ellipelli am 15. Dezember noch einige Turniere der PDC Tour an, doch bereits jetzt sind einige Spieler als Favoriten gesetzt. Durch das niedrige Verletzungsrisiko im Dart sind es oftmals die gleichen Topspieler, die als Favoriten in das Turnier starten. Trotzdem gibt es jedes Jahr eine Menge Überraschungen und unerwartete Siege von recht unbekannten Spielern. Der Nachwuchsspieler Chris Marcilge aus Nordrhein-Westfalen träumt davon, eines Tages selbst Spiele im Ellipelli zu absolvieren. Der 19-Jährige nimmt derzeit an der Development Tour teil und hofft bald, den Sprung zum Profispieler machen zu können. Marcilge glaubt, dass es in London dieses Jahr einen neuen Weltmeister geben wird.
Ich glaube, es wird dieses Jahr einen komplett neuen Weltmeister geben. Gute Chancen darauf hätten meiner Meinung nach Danny Noppert, Michael Smith oder Luke Humphries, die diese im Moment ein fantastisches Jahr spielen. Aber auch Gervin Price oder Michael van Gerwen können, wenn sie ihre Form halten, Weltmeister werden. Außerdem glaube ich, dass auch viele deutsche Spieler es weit schaffen können, wie zum Beispiel Martin Schindler oder Gaga. Aber auch Robbie-John Rodriguez kann es weit schaffen.
Auch Martin Schindler wird im Dezember wieder bei der Weltmeisterschaft in London dabei sein. Die Nummer 41 der Weltrangliste glaubt allerdings nicht an einen überraschenden Sieger des Finals am 3. Januar. Er geht davon aus, dass sich ein dreimaliger Weltmeister erneut den Titel holt.
Da muss ich einfach mit Van Gerwen gehen, wenn es wirklich nur um einen Spieler geht. Michael Van Gerwen hat einfach unglaublich unter Beweis gestellt, dass selbst wenn er nicht Top-Dart spielt, immer noch zur Elite gehört und immer noch einer der Besten der Welt ist. Und jetzt kommt, glaube ich, so langsam mal wieder die Phase, wo Van Gerwen anfängt, wieder richtig Dart zu spielen. Also so wie man es von ihm gewohnt ist, sage ich mal. Und ich nehme mal an, dass er definitiv der Spieler ist für die WM, den man auf dem Zettel haben muss. Also wird kein Weg an ihn vorbeiführen, bin ich mir sicher.
Aus deutscher Sicht sind die Weltmeisterschaften bislang wenig erfolgreich gewesen. Bisher ist es keinem deutschen Spieler gelungen, über das Achtelfinale hinauszukommen. Doch es gibt für alle deutschen Darts-Fans berechtigte Hoffnung, dass sich dieses in den kommenden Jahren ändert. Als bester Deutscher liegt Gabriel Clemens momentan auf Platz 22 der PDC Order of Merit und ist damit vor Schindler der Spieler, der dieses Jahr am meisten Preisgeld eingespielt hat. Von einem Triumph bei einem Master oder der Weltmeisterschaft ist ein deutscher Spieler noch recht weit entfernt. Trotz guter Leistung setzt sich der gebürtige Brandenburger Schindler ganz andere Ziele.
Ich bin froh, wenn ich mal erste Runde einfach überstehe bei der WM. Ich habe jetzt so häufig dran teilgenommen. Das wird dieses Jahr das vierte Mal sein. Und ich wäre froh darüber, wenn ich endlich mal die erste Runde überstehen würde. Und ich bin ehrlich, ich gehe das Ganze wirklich Schritt für Schritt an, also Spiel für Spiel, weil jedes Spiel ist anders, jedes Spiel ist neu, jedes Spiel kann anders laufen und funktionieren. Man weiß es immer nie genau. Und insofern Schritt für Schritt gehe ich an die WM ran.
Uiuiuiui, das ging aber fix vorbei. Übrigens habe ich gerade gemerkt, dass man auf der-renner.eu keinen richtigen Like da lassen kann. Ist aber nicht so schlimm. Geht einfach mit allen Geräten, die ihr zur Verfügung habt, auf die Seite und klickt den Beitrag fleißig an. Danke schon mal dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Meine Schicht ist nun vorbei und es übernimmt für euch Gundula Gause. Viel Spaß.
Der FHM Sportreport.